Naja, meine liebe Brüder und Schwestern, es freut mich, um hier zu sein. Aber wie ich öfters mal hier in Deutschland tue, möchte ich anfangen mit einer Entschuldigung. Ich bin, wie Tobias gesagt hat, 90%, vielleicht 95% Deutsch und dann 5% dänisches Blut. Aber, nun, das ist eigentlich tragisch. Mein Deutsch ist nicht mehr so gut, wie es war, wie ich Kind war. Unsere Haussprache war Deutsch. Meine Großeltern von beiden Seiten sind aus Deutschland gekommen, als lutherische Missionare. Und Opa Holt, seine Frau war eine geborene Hansen. Und meine Opa Sonntag, das war mein Mutters Vater und seine Frau Sonntag, waren auch aus Deutschland und die haben Missionsarbeit in Südafrika getan. Aber für beinahe 30 Jahre war ich verheiratet mit einer englischen Frau und da habe ich meine liebe deutsche Sprache etwas verlernt. Und jetzt, für beinahe 11 Jahre, seitdem meine erste Frau gestorben ist, mit einer afrikanischen Frau. Und jetzt sprechen wir nur Afrikaans zu Hause. So entschuldige mir, aber von euch haben wir gesagt, ich muss typisch südafrikanisches Deutsch gebrauchen. Und wie manche von euch gesagt haben, ich muss eure Sprache ermorden und die wird doch verstehen. Aber ich habe hier, wie Friedel und Hendrik und ein paar von euch und Tobias, die auch Englisch verstehen, so ab und zu werde ich etwas in Englisch sagen und dann werde ich sie fragen, um es für uns zu übersetzen. Es freut mich, um bei euch zu sein und heute möchte ich sehr einfach Dinge sagen, die für mich sehr, sehr wichtig sind, wenn es kommt zum Gottesdienst und besonders Predigen. Bevor ich nun damit anfange, da sind diese, es gibt mir so viel Freude, um zu sehen, welche Sorte Bücher da sind. Hans Werner hat sie da auf dem Tisch. Ihn verkündigen wir John Piper. Ich habe diese in Englisch gelesen. Absolut ausgezeichnet. Wenn du es nie gelesen hast, bitte, kriege es dir und lese es. Und 5 Euro. Ach Mensch, das ist so billig. Und auserwählt und eins gemacht, die Lehren der Gnade als Heilmittel gegen Spaltung. Oh, ihr habt doch nicht so ein Problem, ihr habt sie in Deutschland. Well, hier ist wieder mal so ein gutes Buch, auserwählt und eins gemacht, die Lehren der Gnade als Heilmittel gegen Spaltung. 5 Euro. Ja. Ja, Konferenz, ja, nee. Ja, ich denke, ich werde auch dies 2 für mich selber nehmen. Dankeschön. Und wie viele von euch können Englisch lesen? Kann ich nur sehen. Ja, eine ganze paar Leute. Ich habe einen Freund in Südafrika, er hat jetzt, ich habe ein neues Wort gelernt. Er hat jetzt retired, Ruhe, retired, pension. Im Ruhestand, das ist das Wort, im Ruhestand. Und er war Pastor von so, ich denke, 5 Gemeinden. Und der Herr hat seine Predigen wunderbar gebraucht. Und vor ein paar Monaten hat er diesen geschrieben, Expository Preaching, What It Is and How to Do It. Nun, meine Gemeinde werden für diese hier bezahlen. Also ihr könnt einen nehmen, wenn ihr es haben möchtet und lesen. Das ist ganz ausgezeichnet. Dieser Mann hat Gemeindewachstum gesehen in seinen verschiedenen Gemeinden. Immer mehr und mehr Leute sind gekommen, viele zur Bekehrung und Mitglieder geworden. Und er hat es getan, wie er hier sagt. Expository Preaching, What It Is and How to Do It. Und ich danke dem Herrn für so einen guten Freund wie Derek Stone. Naja, was wollen wir heute machen? Was ist verkehrt mit Predigen heute? Warum passiert es nicht in Gemeinden hier in Deutschland? Und ich möchte hier nur von Deutschland sprechen, obwohl diese Dinge sind auch wahr von Südafrika. Warum ist es denn, dass man Gemeinden hat und nun sprechen wir nicht von Gemeinden mit einem Pastor und Prediger, der liberal ist? Sie haben Bekehrung nötig, wie diese bekannte Frau Professor Eta Linnemann hier von Deutschland zur Bekehrung kam. Nee, wir sprechen nicht von Ihnen. Warum ist es, dass man Prediger hat, Pastoren, Prediger hat, sie predigen und da passiert nichts. Leute kommen nicht zur Bekehrung. Da ist keine Gemeindewachstum. Was ist los? Sie beten. Sie haben eine Predigt vorbereitet. Aber ein Sonntag nach dem anderen geht man immer an wie in vergangenen Zeiten. Kein Unterschied. Muss das so sein? Ich brach ein Buch mit von Südafrika, um zu lesen auf dem Flugzeug und auch hier, wenn ich Zeit habe, von einem Prediger in England. Er hatte keine Qualifikationen, aber wie die Leute hörten, er war da in ihrer Gegend, sind sie hingegangen. Was war der Unterschied? Warum sind sie da hingegangen? Warum waren Menschen so begeistert, wie er gepredigt hat? So enthusiastisch. Das ist auch so ein Wort in Deutsch. Es kommt recht. Was ist verkehrt mit Predigen heute? Zwei Dinge. Nur zwei. Der Mann und seine Botschaft. Der Mann und seine Botschaft. Der Prediger und seine Botschaft. Und ich möchte gerne heute gerade darüber etwas sagen. Nun, hier, um dann anzufangen, der Prediger und sein Lebenswandel. Was wollen wir davon sagen? Naja, am ersten. Wer muss der Prediger sein? Ganz deutlich, er muss jemand sein, der berufen und begabt ist. Berufen und begabt. Römer Kapitel 10 und Vers 14 und 15. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben ist, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Da hat es zu tun mit jemand, der berufen ist. Nun, wie wird das bekräftigt in einem Prediger? Charles Spurgeon sagte einmal, dass die Gemeinde wird bestimmen, ob ein Prediger berufen ist, das zu tun oder nicht. Und das ist ganz wahr. Mit anderen Worten, die Berufung eines Predigen wird bei Menschen, die ihn anhören müssen, bestätigen. Die Menschen, die Gemeinde wird sagen können, der Mann, ist der Mann, der durch Gott berufen ist. Das heißt, göttliche Menschen, die das Wort Gottes lieben und es liebt, dass es gepredigt wird. Ich meine, diese Derek Stern, es ist ganz deutlich, wo er hinging, haben Gemeinden es bestätigt. Dieser Mann ist Gottes Mann. Dieser Mann, wenn er predigt, wir hören sozusagen Gottes Stimme. Das ist Nummer eins, sehr einfach. Ihr wisst das. Zum Zweiten, diese Person muss untadelig sein. Jemand, der nicht ist, muss nicht predigen. Der erste Brief des Paulus an Timotheus, Kapitel 3 und Vers 2. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein. Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lernen und so weiter. Der Apostel Paulus war so eine Person. Und deswegen konnte er sagen im zweiten Brief an Timotheus, Kapitel 3 und Vers 10, du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Liebe, Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, das haben wir so nötig, in der Liebe, in standhaften Ausharren. Der Prediger muss seine eigene Heiligkeit leidenschaftlich nachjagen. Und das steht im Hebräerbrief, Kapitel 12 und Vers 10. Denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien, aber zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Und Vers 14. Jagt nach dem Frieden mit jedem Mann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Der Heiligung. Das muss jeden Tag das Ziel sein von einem Prediger, um immer mehr heilig zu leben. Und wer wird's wissen, wenn er so lebt? Seine Frau am Essen. Sie wird kann sagen, ja, so kenne ich meinen Mann. Die Hörer müssen niemals denken, weil er predigt. Herr Arzt, haltst du dich? Leider ist es öfters mal so, dass die Hörer so denken. Und das hört nicht bei einem Prediger. Wenn Leute denken an die Inkonsequenzen in seinem Wandel mit Gott, dann fehlt da etwas. Wenn er im Publikum ein empfehlenswertes Leben lebte, so auch sollte er im Privatleben sein. Ich habe einen Freund in Südafrika, der sich fühlte, dass Gott ihm in vielen Jahren was lehren möchte, nämlich als er ein ergebniszeichiges Leben führen möchte, dann gab es zwei Bedingungen, nämlich er sollte Gott immer mehr lieben und die zweite, er sollte auch seine Frau immer mehr lieben. Was denkt ihr davon? Er tat es für viele Jahre. Und Gott gebrauchte sein Leben in zunehmendem Maße. Wie kann ein Prediger erwarten, einen gesegneten Dienst der Kanzel zu haben? Und wie kann er erwarten, seine Gebeten dafür beantwortet, wenn er sich nicht in Acht nimmt. Und deswegen schrieb Petrus in seinem ersten Brief, Kapitel 3 und Vers 7, und der Prediger muss mehr wie irgendein anderer Mann dieses wissen. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau aus dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid. Und hör mal, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Meine liebe Brüder, ich predige jeden Sonntag morgens, abends, wenn ich in meine Gemeinde bin. Natürlich ja, wie die von euch, die predigen, bete ich auch, oh Herr, gebrauche mich. Ich suche diese Salbung des Heiligen Geistes. Wisst ihr, es hilft nicht, um so zu beten, wenn ich nicht auch die Frage fragt: Hast du deine Frau lieb? Hast du sie immer mehr lieb? Was tust du für sie? Denn wenn ich das nicht positiv antworten kann, was sagt es hier? Damit eure Gebete nicht verhindert werden. Da sind Prediger, die zum Kanzel gehen, der Pulpit-Kanzel. Und sie wissen, es geht nicht so gut zu Hause. Meine Frau wundert, ob ich sie lieb habe. Brüder und Schwester, es geht nicht. Da in Südafrika, in Kapstadt, ist ein Prediger, der jeden Sonntag predigt. Wisst ihr, was für die letzten 2 Jahre geht seine Frau nicht mehr zum Gottesdienst. Tragisch. Warum nicht? Ich kenne nicht die Umstände so gut. Aber it asks the question.
Es stellt sich die Frage.
Danke. Und dann zum Dritten. Er muss die Bibel leidenschaftlich lieben. Die Bibel wird sein Leben formen, die Gottseligkeit fördern, wenn er es ernst macht, mit der Bibel und so viel wie möglich Zeit damit zu bringen. Warum sage ich das? Das ist so einfach. Vielleicht denken von euch, ach Martin, Mann, wir wissen doch das doch. Nun, ich kenne nicht eure Situation in Deutschland. Aber ich kann euch sagen, da sind in Südafrika eine ganze Menge Prediger, ich weiß es, die sehr wenig Gottes Wort für sich selber lesen. Das ist wahrhaftig wahr. Wie kann es sein? Wenn ein Prediger nicht Psalm 1 und Vers 2 und 3 in die Praxis es umsetzt, sollte er nicht predigen. Und was sagt es da? Wohl dem, der seine Lust hat im Gesetz des Herrn. Das bedeutet die Bibel. Und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Nicht nur für ein paar Minuten, frühmorgens und vielleicht noch für ein paar Minuten abends, Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt in Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Wenn ich daran denke, dann denke ich an diesen Mann, Derek Stone. So ist er. Kein Wunder. Solches Frucht auf seine Arbeit. So viele Leute, die zur Bekehrung kamen. So viele Gläubige, die geistliches Wachstum kennen. Kein Wunder! Psalm 1, Vers 2 und 3. Das ist für einen Prediger, natürlich auch für die Gemeinde. Aber es ist besonders für einen Prediger, bedeutet. Das kräftigste Faktor, das sein Leben formen sollte, sollte die Bibel sein. Darum sagte Paulus dem Timotheus, was er gesagt hatte in 2. Brief an Timotheus, Kapitel 3 und Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Eine englische Übersetzung, English Standard Version, hat das griechische Wort hier ganz korrekt. Gottes Wort ausgeatmet. Und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Vor vielen Jahren hörte ich einen besuchenden Pastor aus den USA zu, wie er einer Gruppe theologischer Studenten sagte, sein Dienst sich radikal änderte, als er wiedermals eine Pastorskonferenz beiwohnte. Von fast niemanden der Redner erhielt er einen guten Eindruck. Aber eine schafft es. Ein grauhaariger Mann, der trotzdem noch beschäftigt war mit der Jugendarbeit, betonte nachdrücklich die Prediger Namen Joshua, Kapitel 1 und Vers 8, nicht ernsthaft genug. Was sagt es hier? Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Dann wirst du gelingen haben auf deinen Weg und dann wirst du weise handeln. Hast du etwas gesehen? Das ist ein Auftrag. Und dann sagt Gott, etwas wird passieren. Ei, Mensch, das ist so wichtig. Naja, dieser Mann aus den USA erzählte uns, die Botschaft machte einen tiefreichenden Eindruck auf den Mann, den ich reden hörte. Als er wieder nach dieser Konferenz zu Hause kam, entschloss er sich, 40 Kapitel pro Tage zu lesen. Als ich ihm begegnete, setzte er den Maßstab nach 30 Kapitel pro Tage ab und entschloss sich, nicht weniger als das zu lesen. So wie ich weiß, tut er es jetzt noch. Sein Leben und sein Dienst war kräftig beeinflusst worden. Seine Gemeinde nach vielen Jahren bemerkte eine immer mehr wordende Autorität in seiner Predigung. Und als Resultat davon wuchs sie wirklich aufzahlmäßig dramatisch. Und zur Zeit dieser Erzählung hat er ganz paar tausend Mitglieder gehabt in seiner Gemeinde. Natürlich, das kann in Amerika passieren, warum nicht auch in Deutschland? Wo sind da heutzutage Männer wie Apollos? Was sagt Apostelgeschichte, Kapitel 18 und Vers 24 von ihm? Apollos, ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften. Mächtig war in den Schriften. Wo sind da Prediger wie die Puritaner von 300 Jahren oder her, wovon Charles Spurgeon sagte, ich habe meine Übersetzung, ist recht, stich sie irgendwo und ihr Blut ist biblisch. Habe ich das recht gesagt? Oh, wie bitte? Oh, mein Deutsch verbessert doch ein bisschen. Männer, was werdet ihr tun hierüber? Ich sag's mal wieder. Für einen Prediger ist es nicht genug, dass man nur 10 Minuten am Tag die Bibel liest. Es geht nicht. Psalm 1, Vers 2 und 3. Joshua 1, Vers 8, Tag und Nacht. Beide sagen es. Tu doch etwas darüber. Es muss einen Unterschied machen. Manche von euch würde zu mir sagen, ja, aber Martin, ich muss gehen arbeiten. Oh ja? Ja, ich verstehe. Musst du früh aufstehen. Musst du auf Weg sein, um bei der Arbeit zu kommen. So zwischendrin Bibel lesen. Schwierig. Ich hatte euch letztes Jahr mit diesem Prediger Konferenzseminar erzählt von einem Mann, der einen großen Eindruck auf mein Leben gemacht hat, vor dass ich Theologie studiert habe. Und er war ein Lehrer. Er war ein Direktor von einer Schule, eine riesengroße Schule. Seine Tochter war vor ein paar Jahren ein Mitglied von meiner Gemeinde und einmal sagte sie zu mir, Pastor, du hast von meinem Vater gesprochen. Habe ich gesagt, habe ich von deinem Vater gesprochen? Ja. Er hieß H.T. de Villiers. Oder wenn du Französisch bist, de Villiers. Er war ein Prediger. Überall in Südafrika haben sie ihn eingeladen, um zu kommen predigen. Sie haben nicht mal seinen eigenen Pastor eingeladen, seinen Domini eingeladen, um zu kommen predigen. Denn da war kein Vergleichen mit H.T. de Villiers. Und er hat so kräftig gepredigt. Ich habe ihn 40 Jahre her gehört predigen. Es war absolut ausgezeichnet. Leute sind zur Bekehrung gekommen. Und ich habe seine Tochter mal bisschen ausgefragt eben ihn. Obwohl er am Tag bei der Schule sein musste, für die Kinder, hat er jeden Morgen um 3.30 Uhr aufgestanden, um für ein paar Stunden sein Bibel zu lesen und zu bestudieren und dann zu beten. Und wie sie mir sagte, nach so 3 Stunden mit seiner Bibel und im Gebet, hat er uns frühmorgens begrüßt mit einem Lied. Er war so voll Gottes Freude. Was hat's getan? Wie ist es, dass er sie kräftig gepredigt hat? Diese Bibel. Darum sagt Paulus, was er sagt an Timotheus. Timotheus, Gottes Wort, du hast nichts anderes nötig. Du brauchst nicht, was Psychologen studieren, zu studieren. Das Wort Gottes ist genügsam. Absolut. Männer, wenn ich es heute recht kriege, um nur diese Überzeugung an euch überzutragen, dann werde ich sehr zufrieden sein. Und dann viertens. Ein Prediger sollte es verstehen, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein. Was bedeutet das? Bedeutet das da jetzt für einen Prediger, also eine Handauflegung, ist das richtig, Friedel oder Hendrik, Handauflegen sein? Wow, wenn ihr das tun wollt, gut. Nein, nein, was bedeutet das? Kommen wir vergleichen zwei Versen. Hier 1. Epheser Kapitel 5, Epheser Kapitel 5 und Vers 19 und 20. Vers 18, 19 und 20. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Und was dann? Was ist der Resultat? Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Sagt alle Zeit Gott dem Vater Dank für alles in dem Namen unserem Herrn Jesus Christus. Nun, gehst du nach der Brief an der Kolosser Brief, Kapitel 3 und Vers 16. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern mit dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Merkst du, das Resultat mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein und dass das Wort Gottes reichlich in einem lebt, dasselbe Resultat ist? Hast du gesehen? Für den einen, ich sage es mal wieder, lass das Wort des Christus reichlich in euch wohnen in aller Weisheit, lädt und ermahnt einander und singt mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eure Herzen. Und im Epheserbrief, deine Frau sucht dich. Warum hat Jesus so kräftig gepredigt? Ja, er war voll von dem Heiligen Geist. Er war der heilige Sohn Gottes. Aber er war auch ein Dienerleiter. Das war er ganz bestimmt. Und er sagte zu seinen Jüngern, es ist, als ob er sagte, ich habe euch hier ein Vorbild gegeben, sei wie mir. Jemand hat vielleicht dich etwas Schlechtes angetan. Mein Bruder muss nicht predigen, wenn du nicht vergeben kannst. Ich habe eine Einladung in 1996 gehabt, um bei dem bekannten Benner-Konferenz in London 3 Vorträge zu machen. Prediger, da sind nur Prediger da. Keine Frauen werden zugelassen. Schade. Da haben sie mich gefragt, Martin Holt, worüber wirst du mit dem Predigen sprechen? Was sind deine Vorträge? Was muss ich sagen? Wie gesagt, 3 Dinge. Denn Prediger und Ältesten und Pastoren, ich weiß, haben Probleme damit. Vergebung. Wir können nicht vergeben. Vielleicht ist es nicht in Deutschland, aber ich sage es. Wenn es nicht hier war, kann es auch passieren. Und die Liebe. Die Liebe. Und Gemeinschaft, wahre christliche Gemeinschaft, was ist es? Wenn du das nicht in Praxis auslebst, geh nicht zum Kanzler. Geh nicht zum Kanzler. Ja, das sind Menschen, die mich Leid angetan haben. Und es war öfters mal sehr schwierig für mich, um sie zu vergeben. Aber ich habe auch in Gottes Gegenwart, ich heißt, gewusst. Martin Holt, wenn du sie nicht vergibst, bleib weg von der Kanzel. Denn Gott hat dich viel mehr vergeben, als das von dir erwartet wird, um andere zu vergeben. Viel, viel mehr. So, ein Prediger sollte niemals Autorität, schwulstig oder anmaßend sein. Jesus Christus predigte mit großer Autorität, aber er war sanftmütig und niedrig. Gerade wie wir von ihm jetzt im Johannes Kapitel 13 gelesen haben. Und dann denkt man an Philipper Kapitel 2, von Vers 8, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er enttäuschte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod des Kreuz. Und das erzählt uns von seiner Demut. Und wir sollten ihm darin auch ähnlich sein. Ich möchte euch ermutigen, um Biografien, große Prediger zu lesen. Ich bin ganz sicher, da sind ein paar, da sind da nicht Hans Werner. Viele, kaufe sie, so viel du kannst, und lese. Robert Murray McChain, Charles Haddon Spurgeon und anderen. Diese waren göttliche Männer zu Hause. Und sie lebten untadeligen Leben außerhalb ihrer Häuser. Sie taten alles wie möglich, um den Herrn Jesus Christus nachzuahmen. Im Beispiel, das er aufstelle. Robert Murray McChain hat einmal gebetet. Oh, möge Gott uns Gnade geben, um auch so zu beten. Oh Gott, mache mich so heilig, wie ein Gläubiger sein kann. Und er es bedeutet. Und so jung wie er starb, 29 Jahre alt, haben Menschen gewusst, dass dieser kräftige Prediger gerade das war, wofür er gebetet hat. Wie es in Englisch gesagt wird, für die, die Englisch verstehen können, oh God, make me as holy as a saved sinner can be. Mache mich so heilig, wie ein Gläubiger sein kann. So hat er gebeten. Was von dir? Betest du auch so? Bist du zufrieden mit deinem geistlichen Leben? Hoffentlich nicht, ich bin nicht. Wenn der Herr mich noch spart für paar Jahren, dann möchte ich noch mehr untadelig sein. Voll von dem Heiligen Geist. Voll von dem Wort Gottes. Und ich möchte immer mehr ein Dienerleiter sein. Und deswegen habe ich meine Gemeinde in Pretoria gesagt, und ihr braucht es nicht zu tun, jedes zweite Jahr dann mit einer Secret Ballot, geheimen Abstimmung, möchte ich gerne haben, ihr müsst sagen, ja oder nein, ob ihr mich noch haben möchtest. Und ich möchte haben, ihr müsst die Frage fragen. Dass dieser Pastor Martin Holt, ist da Wachstum? Verdient er das Recht durch sein heiliges Leben, um das Wort zu verkündigen? Kann er die Schrift immer besser auslegen? Oder ist da keine Verbesserung? Und wenn da keine Verbesserung ist, habe ich ihm gesagt, dann stimmt ihr nein. Geh weg. Ich habe schon dreimal überlebt und ich bin immer noch da. Aber es bleibt ein Challenge. Eine Herausforderung. Möge es bei jeder von euch hier sein, die das Wort Gottes predigt. An ihm die Ehre, heute und zu aller Zeit und in Ewigkeit. Amen. Nun ist da Zeit für Fragen? Oder wenn, ja, hier ist jemand. Eieiei. Well, da habt ihr es gehört. Und wir hatten als Prediger in Südafrika Professor Nelson, ach, wie war, was war sein Name wieder? Auf jeden Fall. und er ist schon mehr als 30 Jahre mit seiner Frau verheiratet. Und jeden Tag lesen Sie ein Kapitel aus Sprüche. Das sind 31 Kapitel. Und so, wenn das Monat 31 Tage sind, dann gehen Sie ganz dadurch. Und dann beten Sie auch zusammen. Aber wenn es nicht bei dir eine Gewohnheit ist, mein Bruder, tu doch etwas darüber, wenn du verheiratet bist. Wir sind nicht alle hier verheiratet und ich meine, ich sehe ganz paar Willy und David und so weiter, sie warten noch auf eine gute Frau, auf jeden Fall. Aber es ist so wichtig. Ich weiß, meine Frau ist eine Narkosenärztin und sie fährt öfters mal früh morgens weg und spät abends ist sie zurück und sie hat auch eine Buchhaltung, einen Buchladen. Und da muss sie auch ein bisschen da arbeiten und Bücher bestellen aus Amerika und England und so weiter. Aber wir wissen, das müssen wir tun. Sonst geht es nicht. Aber danke für, was du gesagt hast. Noch jemand? Ja, Robert.
Das ist empfohlen, Biografien zu lesen von großen Predigern. Und ich finde das ja auch gut. Aber es gibt gerade da oft welche auch, die ganz eigen, ja, ganz schwache Ehen geführt haben.
Ja.
Das hat mich immer wieder ein bisschen schockiert. Also so David Livingston oder auch John Wesley sind ja bekannt, die ganz fürchterlich mit ihren Frauen umgegangen sind.
Ja, und selbst George Whitfield. Ja. Jawohl, das ist keine Anbefehlung. Dank dem Herrn, wo die Sünde groß ist, ist die Gnade noch, wie sagt es, größer. Und aber es ist ja, wie in Englisch sagen, every great man has his clay feet. Jeder große Mann hat seine großen Fehler. Und wir müssen daraus lernen, es geht nicht. Und ich meine, Robert und meine Brüder, hätte es nicht besser gegangen, hätten sie etwas an ihr getan. Und ganz bestimmt. Und ich danke Gott für den Vers 1 Petrus, Kapitel 3, Vers 7. Das ist für mich jeden Tag eine Warnung. Martin Holt, liebst du deine Frau, was tust du für sie? Wir haben als Männer die Verantwortlichkeit, um unsere Frauen zu helfen, um mehr heilig zu leben. Um unsere Frauen zu helfen, um auch wie wir mehr geistlich zu sein. Zu Gottes Ehre und so, dass die Gemeinde das Segen Gottes empfangen können. Naja, wir werden nach dem, die nächsten Vorträge werden wir auch Gelegenheit geben, um für irgendetwas, das ihr fragen wollte. Und ich habe noch sehr wichtige Sachen, die ich mit euch gerne teilen möchte. Ich möchte nur sagen, es freut mich so, um Richard Resen hier heute zu sehen. Wisst ihr, er kam aus dem Hospital, war es heute Morgen? Und dann gehst du wieder zurück? Oha, auf jeden Fall, wir beten für dich, Richard. Und es ist so eine große Freude, dass du heute hier bist. Amen, Halleluja. Gut. Komm. Komm, wir beten mal. Unser lieber himmlischer Vater, wir bitten dich, vergebe uns die Sünden. Vergebe uns, dass wir nicht immer so untadelig gelebt haben, wie wir sollten. Vergebe uns, dass wir öfters mal viel zu wenig diese Heilige Schrift gelesen haben. Wir bitten dich, sei uns gnädig und gib uns doch die Gnade, um heilig zu leben, zu deiner Ehre allein. Wir bitten dich für die Kraft des Heiligen Geistes, damit wir untadelig leben werden. Und das zu seiner Ehre. Und dann wollen wir dich flehen für jede Gemeinde, von dem diese Männer gekommen haben. Segne die Gemeinde. Oh, wir bitten für Deutschland. Deutschland, Deutschland. Eine Erweckung überall. Eine Erweckung in Bonn, in Hamburg, in München, in Gießen, in Frankfurt, überall. Dein Wille geschehe, dein Königreich komme, dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen und sichtbaren, allein weisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.